SRF 1.
.30 Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Noch mehr Macht dem türkischen Präsidenten. Wir schauen an, was im neuen Verfassungsentwurf der Regierungspartei AKP steht. Eine symbolische Klage, die mehr als Symbolik sein will. Über 400 Seniorinnen verlangen vom Bund mehr Klimaschutz. Batterieladesystem gegen Batterieladesystem. Schweizer Verkehrsbetriebe auf der Suche nach dem leisen Bus. Um 13 Uhr Bomben auf Aleppo, Vormarsch auf Mosul, doch die Friedensbewegung schweigt.
Das ist ein Problem von allen ausser der XOA, dass wir alt sind, alte Kleus, und dass wir Junge nicht für diese Art von Bewegung motivieren können.
Tagesgespräch mit der 79-jährigen Friedensaktivistin Antoinette Mechtlinger um 1. Am Mikrofon Simon Loy und Daniel Hubacher mit den Nachrichten des Tages.
459 Seniorinnen haben symbolisch die erste Schweizer Klimaklage eingereicht. Konkret wirft der Verein Klimaseniorinnen dem Bundesrat Versäumnisse beim Klimaschutz vor. Heiße Sommer seien vor allem für ältere Menschen gefährlich und Hitzeperioden gebe es wegen des Klimawandels nachweislich immer häufiger. Die Maßnahmen des Bundes reichten bei weitem nicht aus, um die selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen, klagen die Seniorinnen. Das bundesrätliche Reduktionsziel des CO2-Ausstoßes von 20% im Vergleich zu 1990 sei zu tief. Personen in der Deutschschweiz bezahlen deutlich weniger Krankenkassenprämien als in der Westschweiz. Laut dem Online-Vergleichsdienst moneyland.ch beträgt der Unterschied etwa 670 Franken pro Jahr. In der Deutschschweiz bezahlen demnach erwachsene Versicherte im nächsten Jahr im Schnitt gut 350 Franken pro Monat, in der Westschweiz sind es 407 Franken. Auch bei Jugendlichen und Kindern sind die Prämien in der Westschweiz höher als in der Deutschschweiz. Moneyland.ca hat insgesamt 250.000 Prämiendaten von gut 50 Krankenkassen untersucht. Im Irak geht die Anti-IS-Offensive der internationalen Koalition weiter. Nun hat auch die NATO angegriffen. Sie überwacht mit Aufklärungsflügen den Luftraum über dem Irak und Syrien. Am Boden rücken unterdessen Truppen von drei Seiten auf die Stadt Mosul vor, die in den Händen der Terrormiliz IS ist. In diesem Jahr werden so viele Migranten über das Mittelmeer nach Italien kommen wie noch nie zuvor. Dies schätzt das italienische Innenministerium. Seit Anfang Jahr hätten bereits über 150.000 Personen die Küsten Italiens erreicht. Bis Ende 2016 dürfte die Zahl laut dem Ministerium auf mehr als 170.000 steigen. Damit würde der bisherige Höchstwert von 2014 übertroffen. Die UNO teilt heute mit, in diesem Jahr seien bei der Flucht über das Mittelmeer bereits mehr als 3.700 Menschen ums Leben gekommen. Im französischen Calais geht die Räumung des illegalen Flüchtlingslagers weiter. Weiterhin bringen Busse Menschen in andere Unterkünfte an verschiedene Orte im Land. Laut Augenzeugen fuhren bereits Bagger auf, um die Hütten danach abzureißen. Die Räumung hatte gestern begonnen. Bisher haben mehr als 2000 Menschen das Lager verlassen, das auch Dschungel genannt wird. Zwischenfälle gab es gemäß den Behörden keine. Kinderarbeit, 12-Stunden-Schichten, Dumpinglöhne. In türkischen Textilfabriken herrschen offenbar erschreckende Zustände. Das zeigen Recherchen der britischen BBC. Opfer sind demnach vor allem syrische Flüchtlinge, die in der Türkei leben. Sie nähten Kleider für Marken wie Zara oder Mango und für einen Online-Händler. Dieser gestand Versäumnisse ein. Mehrere Modeunternehmen weisen die Vorwürfe aber zurück. Die Lieferanten in der Türkei seien verpflichtet, sich an ethische Standards zu halten. Man nehme die Hinweise aber ernst, sagte etwa ein Sprecher des Warenhauses Marks & Spencer. In Griechenland geht den Rentenkassen das Geld aus. Grund: Zehntausende selbstständig Erwerbende und Unternehmen können ihre Beiträge nicht mehr bezahlen. Wie die größte griechische Rentenkasse mitteilt, fehlten bei allen Kassen zurzeit fast 17 Milliarden Euro. Praktisch jeden Monat muss der Staat deshalb einspringen und den Kassen mit Finanzspritzen unter die Arme greifen, damit die Renten ausbezahlt werden können. In mehreren deutschen Bundesländern sind seit dem Morgen Antiterroreinsätze der Polizei im Gang. Wie das Thüringer Landeskriminalamt in Erfurt mitteilt, durchsuchte die Polizei mehrere Wohnungen. Es gehe unter anderem um den Verdacht der Terrorismusfinanzierung. Die Ermittlungen richteten sich in erster Linie gegen einen Tschetschenen, der sich offenbar der Terrororganisation IS habe anschließen wollen. Seniorinnen und Senioren sind immer öfter in schwere Verkehrsunfälle verwickelt. Das zeigen neue Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Demnach sind heute fast 20% Betagte mehr von schweren Verkehrsunfällen betroffen als vor 10 Jahren. Die Zahl der tödlich verunfallten Menschen über 65 Jahre ging zwar leicht zurück, dafür gab es aber mehr ältere Schwerverletzte, vor allem Fußgängerinnen sowie Velo- und E-Bike-Fahrer sind betroffen. Bei den unter 45-Jährigen hingegen ging die Zahl der Schwerverletzten in den letzten Jahren deutlich zurück. Soweit die Meldungen. Das Wetter. Heute ist es meist bewölkt und zeitweise regnet es. Morgen lässt der Regen nach. Am Nachmittag gibt es nur noch lokale Schauer. In den Alpen und im Süden zeigt sich ab und zu die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad.
In der Türkei gilt seit dem gescheiterten Putsch im Juli der Ausnahmezustand. Und das heißt, Präsident Erdogan kann mit Dekreten regieren, das Parlament nickt vieles ab. Vor diesem Hintergrund hat die Partei von Präsident Erdogan, die AKP, nun den Entwurf für eine neue Verfassung vorgelegt. Darüber habe ich mit Reinhard Baumgarten gesprochen. Er ist Journalist in Istanbul. Ich fragte ihn, was denn auffalle in dieser neuen Verfassung.
Das Auffallendste ist, dass wir einen Übergang haben werden von einem parlamentarischen System hin zu einem Präsidialsystem. Will heißen, der Präsident Recep Tayyip Erdogan wird eine sehr, sehr große exekutive Machtfülle bekommen.
Nun ist ja aber dieser Erdogan schon sehr mächtig.
Ja, der ist deswegen mächtig, weil wir gerade Ausnahmezustand haben. Und im Grunde genommen können wir damit rechnen, dass eben diese Art zu regieren, also per Dekret, und letztlich wird das Parlament im Wesentlichen informiert, ist aber dann in vielen Dingen gar nicht mehr zustimmungspflichtig, dass das dann eben in neue Verfassung übernommen wird. Im Grunde genommen hat Herr Erdogan keine Möglichkeit, das auszuprobieren. Es ist sein Probelauf und er wird eben ein Präsident sein, der sich in alle politischen und auch durchaus gesellschaftlichen Belange einmischen kann qua Verfassung.
Das heißt, das Parlament, das hat nur noch künftig eine Abnickerfunktion.
Wir kennen natürlich nicht den genauen Entwurf. Im Moment ist es so, das Parlament im Ausnahmezustand nimmt zur Kenntnis, muss eigentlich auch qua Verfassung zustimmen. Passiert möglicherweise auch hinter verschlossenen Türen. Die AKP hat ja die absolute Mehrheit im Parlament. Insofern entsteht ja da auch kein Reibungspunkt zwischen dem Präsidenten und dem Parlament, weil das Parlament sowieso von seiner Partei beherrscht wird.
Und das Volk, was hat das zu sagen, wenn man diese neue Verfassung anschaut?
Ja, das Volk ist in Herrn Erdogans Rechnung extrem wichtig. Also zumindest mal, solange die neue Verfassung noch verabschiedet werden muss. Denn er braucht die Zustimmung des Volkes. Und ich gehe davon aus, dass er die bekommen wird. Er braucht zunächst einmal 330 Stimmen im Parlament. Seine Partei hat 316. Das heißt, er ist auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Und da hat die Partei der nationalistischen Bewegung, MHP, schon gesagt, wir sind mit an Bord. Und dann wird das Volk wahrscheinlich im April nächsten Jahres gefragt, ob sie der neuen Verfassung mit eben diesem Präsidialsystem zustimmen wird. Was danach, wenn das mal verabschiedet ist, dem Volk noch zufällt, da denke ich, gibt es auch Beispiele in der Geschichte, dass das Volk ab und zu aufmarschieren und den Führer bejubeln darf.
Wenn man über die Türkei spricht, muss man auch über die Religion sprechen. Welche Rolle spielt die Religion in dieser neuen Verfassung?
Die spielt eine sehr große Rolle. Ich gehe fest davon aus, dass das Prinzip des Laizismus bestehen bleibt. Nur, hier besteht bei vielen ein Missverständnis. Laizismus ist nicht gleich Säkularismus. Säkularismus heißt, Religion und Staat sind strikt voneinander getrennt. Laizismus bedeutet, dass die religiösen Angelegenheiten vom Staat im Grunde genommen in die Hand genommen werden. Der Staat bestimmt, was Religion im öffentlichen Raum darf und soll und muss. Und so legt das Herr Erdogan auch aus. So hat es Atatürk vor ihm auch ausgelegt, der Staatsgründer. Nur nicht als islamisch-konservative Kraft Atatürk damals, sondern eben als westlich orientierte Kraft. Während Herr Erdogan, der ist ihm sehr bewusst, dass wir ein laizistisches System haben in der Türkei, aber er kontrolliert stärker denn je, stärker als jeder Regierungschef vor ihm, kontrolliert natürlich, was Islam, was Religion in der Türkei darf und soll.
Das sagt der ARD-Journalist Reinhard Baumgarten im Rendezvous. Mit diesen Themen bis 13 Uhr. Klimaklage gegen den Bund und übers Klimaklagen auf der Klevenalp.
Ende November, Anfang Dezember wären wir schon glücklich und froh, wenn sich dann der Winter langsam definitiv melden würde.
Dann nur weg, weg vom IS. Wie Menschen aus Mosul das Dschihadistenkalifat erlebt haben. Und die Zukunft der Busse ist leise. Wie Schnellladetechniken den Busverkehr revolutionieren. Die immer längeren und häufigeren Hitzeperioden machten älteren Frauen besonders zu schaffen, klagen einige hundert Seniorinnen. Und die Schweiz, die tue zu wenig dagegen. Deshalb müsse der Bundesrat seine Klimapolitik schleunigst verschärfen, verlangen sie. Ivan Santoro hat die kämpferischen Klimagroßmütter in Bern getroffen.
Wie eine schwache, kranke Frau wirkt die zierliche 85-jährige Ruth Schaub aus Zürich nicht. Eher resolut und quirlig. Sie ist eine der 459 betroffenen Klimaseniorinnen, die gegen den Bundesrat klagt. Sie sagt, sie sei ein Klimaopfer.
Also ich leide sehr, wenn es heiße Sommer sind. Dann fühle ich mich ganz schlecht und ich habe auch eine Attacke gehabt. Und der Arzt hat mich dann ins Spital geschickt mit Sanität.
Seither sei ja klar geworden, der Klimawandel sei gefährlich, Hitze könne töten. Vor allem Frauen. Und die Regierung mache nichts. Das sagt auch Pia Hollenstein, die ehemalige Nationalrätin der Grünen. Der Bundesrat müsse endlich die Maßnahmen verschärfen, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Das gültige CO2-Reduktionsziel bis 2020 reiche nicht aus, um die Klimaerwärmung zu bremsen, wie es beim Pariser Klimaabkommen beschlossen wurde, sagt die grüne Altnationalrätin.
Es gibt ein Recht auf Gesundheit und in unserer Bundesverfassung steht, dass der Bundesrat nach dem Nachhaltigkeitsprinzip handeln muss. Und deshalb, weil er das zu wenig macht, bleibt uns jetzt nur noch diese Möglichkeit. Auf das Parlament ist kein Verlass, dann sterben wir vor, der Bundesrat das umsetzt.
So rechtfertigt die Politikerin Hollenstein, dass man eben nicht den politischen Weg, beispielsweise über eine Initiative, eingeschlagen habe, sondern in diesem Fall juristisch gegen den Bundesrat vorgeht. Diese Aktion ist vor allem auch deshalb einmalig, weil nur Frauen gegen den Bund klagen. Aber sind Rentnerinnen wirklich stärker vom Klimawandel betroffen als Rentner? Ja, das sei bewiesen, das würden Zahlen belegen, sagt die Historikerin und Frauenrechtlerin Elisabeth Schoris.
Es ist augenfällig sichtbar, es ist aber auch messbar und in dem Sinn eigentlich nicht mehr grundsätzlich hinterfragt.
Dass in der Schweiz das Recht auf eine Sammelklage nicht gibt, wenden sich die Klimaseniorinnen mit einer 150-seitigen Klageschrift an die Bundesverwaltung. Man hoffe, dass der Bundesrat, konkret Energie- und Umweltministerin Doris Leutert, handle, sagt die Rechtsvertreterin der Klimaseniorinnen Ursula Brunner.
Wenn wir nicht zufrieden sind, sind die Klimaseniorinnen bereit, den Gerichtsweg zu beschreiten. Deshalb verlangen wir ja auch den Erlass einer Verfügung durch die Bundesbehörden. Diese lässt sich dann anfechten, nötigenfalls sogar bis zum Europäischen Menschenrechtsgerichtshof.
Die Anwältin ist überzeugt, dass das Vorgehen nicht chancenlos ist. Als Beispiel nennt sie die Niederlande. Dort wurde der Staat im letzten Jahr gerichtlich zu einem wirksameren Klimaschutz verpflichtet. Das Verfahren ist allerdings noch hängig.
Und mit dem Klimawandel zu kämpfen haben auch etliche Skigebiete in mittleren Lagen in der Schweiz. Dort sorgen statt Frau Holle immer häufiger Schneekanonen für die Pisten für Skifahrerinnen und Snowboarder. Diese hohen Investitionen können sich allerdings mittelgroße Skigebiete in den Voralpen kaum leisten. Dario Pelosi schaute, wie der Ferienort Klevenalp im Kanton Nidwalden mit dem Klimawandel umgeht.
Auf der Klevenalp, 1600 Meter über Meer, kämpft sich die Sonne durch die Schleierwolken. Im Tal hat sich der Nebel über dem Vierwaldstättersee festgesetzt. Die Gipfel von Bliesen und Riesenstock sind vom ersten Schnee leicht überzuckert. Sepp Odermatt sitzt auf der Terrasse des Bergrestaurants und schüttelt den Kopf. Gerade dieser Schnee macht dem Chef der Bergbahnen Beckenried Emmetten derzeit wenig Freude.
Ja, im Moment, Ende Oktober, macht es noch ein bisschen Sorgenfalten, weil wir haben noch die Sommersaison geöffnet bis 6. November. Das heisst, wir hätten natürlich jetzt noch sehr, sehr gerne Wandergäste, die natürlich wegbleiben, wenn die Wanderwege bereits überschneit sind.
Aber schon in einem Monat sei der Schnee nach zwei schneearmen Wintern hoch willkommen. Hoffentlich auch bis ins Flachland. Denn wenn im Tal keine Winterstimmung aufkomme, gerade auf dem Berg das wichtige Geschäft mit den Saisonkarten ins Stocken.
Wenn wir natürlich jetzt im Dezember bis Weihnachten keinen Schnee haben, fehlen diese Tagesgäste, die dann ein Saisonabonnement kaufen würden, die fehlen dann auch. Also Ende November, Anfang Dezember wären wir schon glücklich und froh, wenn sich dann der Winter langsam definitiv melden würde.
Auch auf der Klevenalp werden die Skipisten teilweise künstlich beschneit. Mit mehr Schneekanonen könnte Sepp Odermatt sein Skigebiet zwar schneesicherer machen. Dann würde aber das Geld fehlen für andere Investitionen, beispielsweise in die Gastronomie, erklärt der Bahnenchef.
Das ist eigentlich die Schwierigkeit, genau abzuwägen, wo habe ich das beste Return of Investment.
In der Schublade hat Sepp Odermatt auch einen Plan, um dem Klimawandel mittelfristig zu begegnen. Ein künstlicher See auf der Alp.
Die Idee dieses Sees ist einerseits, die Sommerattraktivität zu verstärken und andererseits natürlich ein Reservoir im wahrsten Sinne des Wortes für eine Grundbeschneiung im Frühwinter, wenn es auch die äußeren Bedingungen zulassen.
Die Masten der Skilifte auf den grünen Matten rund ums Bergrestaurant Klevenalp wirken derzeit noch deplatziert zwischen den Wanderwegen. Sepp Odermatt muss zwar nach wie vor einen großen Teil seiner Jahreseinnahmen während der knapp 4 Monate dauernden Wintersaison generieren. Das Sommergeschäft erlange aber eine immer größere Bedeutung. Der Bahnenchef, der auch im Vorstand von Seilbahnen Schweiz sitzt, blickt dabei auf einen ungewöhnlich sonnigen, warmen und damit ertragreichen Sommer und Herbst zurück.
Bei uns ist das Verhältnis rund 30-70 zwischen Sommer und Winter. Und wenn man diese 30% jetzt gut eingefahren hat, dann ist das natürlich beruhigender, als wenn man jetzt von einem schlechten Sommer als Hypothek mitnehmen müsste und so in den Winter starten würde.
Bei seinen Seilbahnkollegen in den großen Bündner-Destinationen, die oft praktisch den gesamten Umsatz in den Wintermonaten erwirtschaften müssen, seien deshalb die Sorgenfalten kurz vor Saisonstart bestimmt tiefer.
Wintersportorte auf mittlerer Höhe kämpfen also mit den Auswirkungen des Klimawandels. Klaus Ammann, Schweiz Tourismus, hatte am Vormittag seine Medienkonferenz zur Wintersaison. Was empfiehlt den Schweiz Tourismus solchen Orten wie eben dieser Klevenalp?
Ja, also man sagt ganz allgemein, natürlich offiziell wolle man niemanden hängen lassen. Jürg Schmid, der Direktor von Schweiz Tourismus, sagt aber unmissverständlich:
Es ist sicher so, dass im gesamten Alpinenraum, nicht nur in der Schweiz, dass gewisse Orte durch die Klimaerwärmung auch verdrängt werden. Dafür entstehen dann wieder größere Zusammenhänge und die Investitionen finden eher dort statt.
Das heisst also umgekehrt, für kleinere Gebiete in mittleren Lagen wird es eng. Sie müssen versuchen, weniger abhängig von den Wintersportlern zu werden, neue Angebote, die im Winter auch ohne Schnee funktionieren, sich auszudenken und vor allem eben auch neue Angebote zu kreieren in anderen Jahreszeiten, also vom Frühling bis in den Herbst.
Der Klimawandel, kürzerer Winter, weniger Schnee, hat ja auch zunehmend Auswirkungen auf die höheren, auf die großen Skiorte. Wie will Schweiz Tourismus denn diese retten?
Also erstens relativierte Jürg Schmid heute das Problem mehrmals, indem er betonte, die Schweiz sei im Vergleich zu anderen Alpenländern eben noch sehr schneesicher. Da steckt der Gedanke dahinter, es wird zwar schwieriger im Wintertourismus, auch für uns, es gibt weniger Schnee, aber die Hoffnung, dass eben, wenn es andernorts noch ein bisschen weniger Schnee gibt, dann kommen die Skifahrer dann eben schon in die Schweiz. Und gleichzeitig sieht Schweiz Tourismus auch sehr pragmatisch, ja, man kann wohl fast sagen zynisch, auch neue Chancen im Klimawandel. Nicht im Winter, aber im Sommer. Jürg Schmid sagt das so.
Es war ja oft der Nachteil, dass die Schweizer Sommer etwas zu kühl und zu nass sind. Das ändert sich. Also die Renaissance der alpinen Frische, vor allem auch in einer alternden Gesellschaft, wo man die Hitze, die dann zunimmt, im Mittelmeerraum weniger erträgt.
Sprich, also wenn es den Leuten am Strand zu heiß wird im Sommer, dann kommen sie wohl vermehrt in die Schweizer Berge. Fazit, die Tourismusverantwortlichen in der Schweiz scheinen nicht wirklich eine ausgereifte Strategie zum Umgang mit dem Klimawandel zu haben und schon gar nicht wollen sie versuchen, irgendetwas dagegen zu tun. Das sei nicht ihre Aufgabe, haben sie mehrmals gesagt. Und sie betonen, das größte Problem sei nach wie vor der starke Schweizer Franken, der insbesondere Winterferien in der Schweiz für viele ausländische Touristen eben zu teuer macht. Dagegen kämpft Schweiz Tourismus an mit aufwendigen, interaktiven Werbekampagnen auf allen möglichen Kanälen und weltweit. Es wäre natürlich deutlich schwieriger und aufwendiger und auch komplizierter, sich differenziert mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen.
Vielen Dank für diese Informationen, Klaus Ammann, live im Rendezvous. Die Zeit in 9 Minuten, 13 Uhr. Die Schlagzeilen zu den Kämpfen rund um Mossul sind auch heute die gleichen. Die Kämpfe dauern an. Doch nun treten die Geschichten jener Menschen in den Vordergrund, die vor dem Krieg flüchten. Geschichten von einem Leben unter dem Diktat der Dschihadisten des IS. Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann.
Um Ahmed packte ihre beiden Söhne und rannte los. Irgendwie die Linien der kurdischen Peschmerga-Kämpfer erreichen, das sei ihr einziger Gedanke gewesen. Und fort von der Dschihadisten-Miliz IS. Vorausgegangen waren 2 Tage mitten in der Kampfzone. Das Dorf von Ahmed liegt knapp 10 Kilometer vom Stadtrand von Mossul entfernt. Abdullah ist 14, spricht leise von Raketen, Kampfflugzeugen. Die Dschihadisten ihrerseits leisteten erbitterten Widerstand, versuchten mit allen Mitteln, die Offensive auf Mossul zu bremsen. Sie hatten lange Zeit, um sich vorzubereiten, sagt ein vielleicht 60-jähriger Mann, der eine würdevolle Erscheinung bewahrt hat, trotz Extremlage, in der sunnitischen Stammestracht der Region mit rot-weißem Kopftuch. Die Dschihadisten gruben verzweigte Tunnelsysteme unter den Häusern, horteten Nahrung, Medizin, Munition, sagt der Mann, für diesen Kampf bis zum Äußersten. Ahmed glaubte schon, die Dorfbewohner würden zwischen den Fronten aufgerieben. Doch ein Junge nahm allen Mut zusammen und rannte mit einer weißen Fahne den Peschmerga entgegen. Es sei ein Fanal gewesen. Frauen und Kinder folgten, zuletzt eine Gruppe von Männern, so die Schilderung der Dorfbewohner. 60 waren sie insgesamt aus ihrem Dorf, sagt der Mann in Tracht. Die Peschmerga evakuierten sie aus der Gefechtszone mit nichts als den Kleidern, die sie am Leib trugen, sagt Ahmed. Wir treffen die Flüchtlinge aus 2 benachbarten Dörfern an einer provisorischen Sammelstelle unweit der Front. 2 Jahre lebten sie unter Kontrolle der Dschihadisten-Miliz IS. Die Flüchtlinge beschreiben ein drakonisches Regime, in dem jeder Versuch des Widerstands mit grausamen Strafen erstickt wurde, wo Gegner zur Abschreckung öffentlich geköpft wurden. Kompromisslos hätten die Extremisten von IS auch ihre kruden Vorstellungen von islamischer Scharia durchgesetzt, bis hinaus in die Dörfer. Wir waren wie Gefangene, sagt der 15-jährige Ahmed. Frauen mussten sich schwarz verhüllen, Männer ihre Bärte stehen lassen, beten, durften nicht rauchen, eine Schule aber gab es nicht. Wie wir unsere Tage verbracht haben, wir haben unsere Felder bestellt, uns um unsere Tiere gekümmert, sagt Ahmed. Anfangs seien sehr viele Dschihadisten im Dorf gewesen, zuletzt nur noch ein paar Dutzend. Wer aber waren die Peiniger? Woher kamen sie? Ich weiß es nicht. Die haben ja kaum mit uns gesprochen, sagt Ahmed. Sie blieben unter sich, sagen auch andere Flüchtlinge, doch die Antworten wirken ausweichend. Sie traten nur in Erscheinung, um ihre Ordnung durchzusetzen oder die Dorfbewohner zu demütigen, fügt der Mann in Stammestracht hinzu. Wenn eine Beerdigung war und die Leute zusammenströmten, stellten sie sich dem Trauerzug in den Weg und fragten die Leute, warum sie weinten um einen, der nicht genügend gebetet habe und ein Ungläubiger sei. Nur auf die Buben gingen sie manchmal zu, sagt der 15-jährige Ahmed. Sie versuchten uns zu rekrutieren, kein einziger aber ist ihnen gefolgt, betont der Junge. Die Zeit der blutigen Abrechnungen wird kommen in der Ebene von Mossul. Seit alters ein Vielvölkergemisch, doch Andersgläubige und Andersdenkende wurden von den Dschihadisten verfolgt. Wer war mit Überzeugung dabei, wer war Mitläufer, wer Profiteur, wer hat sich arrangiert? Die Fragen werden wiederkommen. Nur der ältere Herr räumt ein, die meisten der IS-Milizen seien nicht etwa Ausländer gewesen, sondern stammten aus der Gegend um Mosul selbst, Söhne aus den Dörfern und Kleinstädten. Den paar Familien gelang die Flucht in die Kurdenregion. Sie sind nun in Sicherheit. Andere bleiben zurück. Was ihnen zugestoßen ist, mitten in der Kampfzone, ist ungewiss. Noch ist das Gebiet, in dem die Dörfer liegen, nicht vollständig zurückerobert. Und was von ihren Häusern noch übrig sein wird nach der Schlacht? Um Ahmed sagt, sie richte sich auf eine längere Zeit als Flüchtling ein. Erst wenn auch Mosul befreit ist und die Gegend sicher, kehren wir in unser Dorf zurück.
Weg mit den Dieselbussen aus dem öffentlichen Verkehr in der Schweiz. Das ist die Vision von Verkehrsbetrieben und Herstellern. Und es sieht so aus, als ob das Ende der Dieselbusse wahrscheinlicher ist als auch schon. Konzerne wie Bombardier und RBB arbeiten derzeit nämlich an Systemen wie Elektrobussen, die mit Batterien betrieben werden, zum Durchbruch verhelfen sollen. Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Die Zukunft ist leise, zumindest in der Vorstellung von Christian Köbel. Der Produktmanager des Bombardier-Konzerns steht an einer ganz normalen Bushaltestelle in Zürich-Oerlikon. Und Christian Köbel erklärt, wie der Bus der Zukunft aufgeladen wird.
Wir machen das induktiv, das heisst kabellos. Man hat kein Kabel mehr, wo man einsteckt, sondern wir bauen unsere Komponente in die Haltestelle ein, sodass man nichts sieht, in den Boden rein. Und wenn der Bus drüber fährt, fängt das automatisch an und die Batterie wird wieder aufgeladen. Und wenn es fertig ist, schaltet es ab.
Vergleichbar mit einer Pfanne, die man auf eine Induktionsherdplatte stellt, funktioniert auch diese Schnellladetechnik, die Bombardier in den letzten 10 Jahren entwickelt hat. Die Busbatterie lädt sich quasi über die Luft auf, sobald der Bus in ein elektromagnetisches Feld fährt, wie Christian Köbel in den Räumen von Bombardier erklärt. Geeignet seien vor allem Endhaltestellen, weil dort die Busse 3 bis 4 Minuten stehen bleiben.
So eine Batterie reicht normalerweise für 20-30 Kilometer im Stadtverkehr. Und da würde jetzt, wenn der Bus irgendwo am Bahnhof Oerlikon steht und wartet, die Wartezeit würden wir jetzt nutzen und die Batterie, die im Fahrzeug ist, wieder aufladen.
Die Bombardier-Technik ist schon im Einsatz. In Berlin, Mannheim und in der belgischen Stadt Brügge. Demnächst sollen auch Städte in China dazukommen. Die Vorteile von solchen Elektrobussen? Sie stoßen keine Schadstoffe mehr aus. Außerdem sind sie viel leiser und sie brauchen keine Fahrleitungen mehr, wie die weit verbreiteten Trolleybusse. Schweizer Verkehrsunternehmen beobachten die Entwicklungen deshalb interessiert. So auch die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich, wie VBZ-Sprecher Andreas Uhl erklärt.
Die eine oder andere Technologie, da werden wir auch immer wieder angefragt, ob wir bereit sind, einen Pilotbetrieb mal zu machen, wo man austestet, ist das wirklich geeignet.
Auch ABB ist mit einer Schnellladetechnik für Elektrobusse auf dem Markt. Sie heißt TOSA. Alle paar Haltestellen bekommt der TOSA-Bus einen Energiestoß über einen Roboterarm auf dem Busdach, der sich blitzschnell mit der Ladestation verbindet, wie Bruce Warner von der ABB erklärt.
That's a short charge for 15 seconds, just in the time that it takes passengers to get on and off the bus, every, say, third or fourth bus stop.
Die Stadt Genf wird ab nächsten Jahr erstmals einen TOSA-Bus der ABB auf einer ihrer Linien einsetzen. Fahren also statt lauten Dieselbussen bald nur noch leise Batteriebusse durch unsere Städte, so wie das die Hersteller wollen?
Ich glaube, der Dieselbus hat noch ein etwas längeres Leben, als viele vermuten.
Sagt Michael Schwertner vom Institut für Verkehrsplanung an der ETH Zürich. Er glaubt zwar an das Potenzial von Batteriebussen, aber
mindestens noch 10 Jahre wird der Dieselbus dominierend sein im öffentlichen Verkehr. Und bei Batteriebussen ist noch einiges, was erprobt werden muss die nächsten Jahre, bis die Systeme wirklich zuverlässig funktionieren.
So sieht das auch Andreas Uhl von den Stadtzürcher Verkehrsbetrieben. Heute könne man Dieselbusse noch nicht durch Elektrobusse ersetzen.
Wir wären eigentlich interessiert, dass wir ein Fahrzeug aus der Garage nehmen können am Morgen und dass es dann bis zur Einfahrt am Abend autark fahren kann.
Doch dafür müsse die Technik noch besser und die Batterien der Elektrobusse noch leistungsfähiger werden. Die leise Zukunft der Busse, sie rollt also erst langsam an.
1:1 gleich im 1. und 4. das Schweigen der Friedensbewegung nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hubacher.
Viele Seniorinnen in der Schweiz fürchten um ihre Gesundheit. 459 von ihnen haben darum die erste Schweizer Klimaklage eingereicht. Sie klagen den Bund an, weil nicht nur die aktuelle, sondern auch die geplante Klimagesetzgebung das Grundrecht auf Leben und Gesundheit verletze. In türkischen Textilfabriken herrschen laut einem Bericht der BBC erschreckende Zustände. Syrische Flüchtlinge müssten teilweise unter widrigen Umständen Kleider für Marken wie Zara, Mango oder Marc & Spencer nähen. Es geht offenbar um Kinderarbeit, Dumpinglöhne und überlange Schichten. In einigen deutschen Bundesländern sind Antiterroreinsätze der Polizei im Gang. Wie die Behörden mitteilen, wurden zeitgleich Wohnungen durchsucht. Es gehe unter anderem um den Verdacht der Terrorismusfinanzierung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.